Ich habe sicher ein Lückenleben geführt in den letzten Jahren, aber ich bin auch unfassbar bereichert worden durch die Erfahrungen. Da fallen dann auf einmal so Zettel auf, wo drauf steht, 5 Brötchen einkaufen. Und man denkt, hä, muss man sich doch eigentlich nicht aufschreiben. Das war ein ganz großes Geschenk, das er uns gemacht hat, dass er nicht erst gegangen ist, nachdem er keinen mehr von seinen Lieben erkannt hat. Wäre ich allein gewesen, boah, hätte das wahrscheinlich schlechter ausgesehen.
Über das Ende, ein Podcast von Chrismon. Mein Name ist Konstantin Sacher und ich spreche mit interessanten Menschen über den Tod und den Sinn des Lebens. Heute mit Katrin Seifert.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über das Ende. Dieses Mal zum ersten Mal remote. Frau Seifert, meine Gästin, ist in Hamburg. Ich bin in Frankfurt in der Chrismon-Redaktion. Vielen Dank und schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Seifert, meine erste Frage ist immer gleich. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Die lautet, wann haben Sie denn das letzte Mal an Ihren eigenen Tod gedacht?
Oh, tatsächlich heute Morgen. Ich kann es auch nachvollziehen. Ich habe eine Geldkolumne gelesen im Spiegel und da hat jemand die These aufgestellt, dass Leute, die Angst vor der Altersarmut haben und Angst im Alter Geld auszugeben, in Wirklichkeit Angst vor dem eigenen Sterben haben. Da habe ich drüber nachgedacht.
Haben Sie sich darin wiedergefunden? Haben Sie auch Angst vor dem eigenen Sterben?
Ich will Sie jetzt nicht mit den Sprüchen langweilen, nicht Angst vor dem Tod, sondern Angst vor dem Sterben. Nee, vor dem Sterben habe ich keine Angst. Ich hätte Angst vor dem einsamen Sterben, vor der Einsamkeit. Und Einsamkeit kann man ja auch genauso haben, wenn man quietschfidel und gesund durch die Stadt wackelt. Ich glaube, die Einsamkeit würde mir mehr zu schaffen machen als das Sterben.
Also Einsamkeit im Sinne von einsam alt werden oder allgemein Einsamkeit, es steht jetzt nicht sofort im Zusammenhang mit dem Sterben. Oder meinen Sie es so, fällt mir jetzt ein, deswegen habe ich auch kurz ein bisschen geschwiegen und nachgedacht, wie es ja auch oft gesagt wird in der Diskussion über den Tod. Im Tod ist jeder immer alleine, egal wie umgeben er ist mit Freunden, weil man das immer alleine machen muss. Da kann einem keiner helfen.
Ja, das ist interessant. Das habe ich von meinem Mann gelernt, der mir beigebracht hat, als mein eigener Vater starb und auch bei ein paar anderen Sterbefällen, geht lieber raus aus dem Zimmer. Es stirbt sich leichter, wenn nicht alle Angehörigen auf einen so drauf gucken und die Energie festhalten, die da eigentlich gerade sich auf den Weg machen will. Und tatsächlich ist das ja ganz häufig so, dass Leute gerade in dem Moment sterben, wo die Angehörigen einmal kurz draußen sind und sich eine Zigarette holen oder kurz mal telefonieren oder so. Das ist häufig. Manche schaffen das und wollen das und warten darauf, dass alle Angehörigen noch einmal kommen. Aber oft ist es auch so, dass so eine sehr sterbenserfahrene Schwester sagt, so jetzt gehen Sie bitte einmal um den Block, damit Ihr Angehöriger leichter gehen kann. Da glaube ich daran.
Das zeigt eben, dass man da drin so alleine ist. Deswegen meinte ich, davor kann man ja auch Angst haben. Also nicht nur vor der Tatsache, dass man gehen muss, sondern eben vor der Tatsache, dass man es alleine machen muss, weil den meisten Dingen im Leben kann man sich ja doch Hilfe suchen oder muss die nicht ganz alleine bewältigen, außer, ja, es kommt natürlich auch darauf an, in welchen sozialen Bezügen man sich befindet. Aber man kann es zumindest die Hoffnung haben, dass man es nicht alleine machen muss.
Andererseits musste man ja auch schon alleine auf die Welt kommen.
Ja.
Und da hatten wir jetzt auch keine Angst davor.
Da waren wir noch nicht da
halt
vorher.
Mich denn da
konnten
dran.
Noch keine Angst. Aber es ist ja sozusagen, deswegen ist ja Tod und Geburt, sind immer, passt ja zusammen. Das sind die beiden Tore oder Türen, durch die wir gehen, die man alleine gehen muss. Ja, Frau Seifert, ich stelle Sie noch mal kurz vor den Zuhörerinnen und Zuhörern. Sie sind 1971 geboren und haben im April das Buch Lückenleben veröffentlicht. Es trägt den Untertitel Mein Mann, der Alzheimer, die Konvention und ich. Und ja, es erzählt, wie das so ist, wenn der eigene Mann, die Liebe des Lebens, wie Sie es auch oft schreiben, an Alzheimer-Demenz erkrankt und dann auch schließlich verstirbt. Katrin Seifert ist ein Pseudonym, weil, wie es im Klappentext des Buches heißt, die Perspektive der Witwe nur einen Teil ihres Schreibens bestimmt. Daran hört man, Sie schreiben auch über andere Themen. Sie sind freie Journalistin und auch Karriereberaterin. Das Buch ist sehr zu empfehlen. Es ist kein Ratgeber, es ist eher ein, ich würde jetzt mal sagen, ein Nachdenken und Erzählen, wie es so ist mit diesem unserem endlichen Leben, endlich jetzt in vielerlei Hinsicht gemeint. Und insofern passt es auch sehr gut zu diesem Podcast, weil das ist auch das Thema dieses Podcasts, das Nachdenken über das Leben, wie es so ist, in seinen ganzen endlichen Facetten. Frau Seifert, was ist denn dieses Lückenleben, was den Titel des Buches ausmacht?
Das beinhaltet die Krankheit ja so ein bisschen. Schleichen sich immer mehr Lücken ein, in denen der die Krankheit tragen und ertragen muss. Also es kommen Gedächtnislücken dazu, es kommen Orientierungslücken dazu, es kommen wahrscheinlich auch soziale Lücken dazu. Und auf der anderen Seite ist das aber auch so, dass wir mit den Lücken leben mussten, die er so hinterlassen hat. Also war das durchaus ein Lückenleben auf beiden Seiten.
Und kann diese Lücke jemals wieder gefüllt werden oder ist es auch was, was auch nach dem Tod Ihres Mannes nie wieder ganz verschwinden wird? Wird Ihr Leben jetzt immer ein Lückenleben bleiben?
Sowohl als auch. Also ich habe sicher ein Lückenleben geführt in den letzten Jahren, aber ich bin auch unfassbar bereichert worden durch die Erfahrungen. Und das jetzt nur als Lückenleben zu bezeichnen, das würde mir widerstreben. Ja, es ist beides. Es ist eine Bereicherung und es ist ein Lückenleben. Beides.
Sie meinen, es ist eine Bereicherung, die Erfahrungen, die Sie gemacht haben, bereichern Sie jetzt in Ihrem jetzigen Leben heutzutage?
Ja, mein Sohn, der ein bisschen schneller war als ich, der hat tatsächlich vor 3 Jahren schon ein kleines Buch geschrieben und hat das sehr, sehr frech genannt, vom Privileg, einen kranken Vater zu haben. Und mich hat das sehr beschämt, dieser Titel, weil ich gedacht habe, boah, du mit deinen 15 Jahren, du gehst uns so voraus. Also du bist so zukunftszugewandt und du hast so fest das Positive im Griff. Und so ein ganz klein bisschen, ich finde, es ist beides, wenn man mit einem Alzheimer-Kranken oder einem chronisch Erkrankten, das kann auch irgendeine andere Krankheit sein, lebt, dann ist es, finde ich, immer ein Privileg und ein Lückenleben.
Lassen Sie uns gleich nochmal länger, vielleicht oder ausführlicher über diese Frage sprechen, was das Privileg sein könnte. Aber weil nicht alle Hörerinnen und Hörer ja das Buch gelesen haben, nur nochmal zum Hintergrund. Also 2017, wenn ich es richtig mir gemerkt habe, bekam Ihr Mann die Diagnose oder bekam Sie als Familie die Diagnose, dass Ihr Mann Alzheimer hat. Ihre gemeinsame Tochter war damals 8. Also sie war jedenfalls noch ein junges Mädchen und ihre Söhne Teenager.
10 und 12 Jahre.
Also sozusagen eine Familie, ja, in der Blüte oder wie auch immer man es sagen will, oder in der sozusagen eine relativ junge Familie noch, die sehr viel vorhat wahrscheinlich. Ihr Mann war Anfang 50. Es ist alles nichts, was man sofort mit Alzheimer in Verbindung bringt. Man denkt ja wahrscheinlich eher eben vielleicht auch aus den Geschichten, die man kennt, aus dem Fernsehen oder aus Büchern eher an ältere Menschen. Deswegen vielleicht nochmal, wie haben Sie das gemerkt? Wie kam es dazu, dass Sie erkannt haben, ja, da ist was offensichtlich nicht normal. Wir müssen gucken, ob wir eine Diagnose bekommen können.
Das ist eine Ansammlung aus vielen kleinen Ereignissen gewesen. Ich glaube, es war nicht so dieser eine große Paukenschlag, aber da fallen dann auf einmal so Zettel auf, wo drauf steht, 5 Brötchen einkaufen. Und man denkt, hä, das muss man sich doch eigentlich nicht aufschreiben. Oder 16 Uhr Fußballtraining, die Kinder abholen. Und irgendwann fällt einem auf, dass es einem auffällt und irgendwann wird aus dem Auffallen ein mulmiges Gefühl und irgendwann wird aus dem mulmigen Gefühl eine Gewissheit, jetzt müssen wir was tun. So, und dann fängt erstmal so ein bisschen ein kleiner Diagnosemarathon an, weil man natürlich ganz viel ausschließen muss. Das Wahrscheinlichste, das sagen ja die Mediziner sehr häufig bei Hufgetrappel, denk an ein Pferd und nicht an ein Zebra. Also das Wahrscheinlichste ist ja mit Anfang 50 eher so eine Midlife-Depression. Man muss also Depressionen ausschließen, Stoffwechselerkrankungen. Aber irgendwann bleibt dann eben der Alzheimer übrig. Und dann gibt es verschiedene Untersuchungen. Also man geht in eine Gedächtnissprechstunde und hat dann auch so Leak-Vor-Testuntersuchungen, wo Nervenwasser aus dem Rückenmark entnommen wird. Und dann ist es irgendwann Gewissheit. Und das ist so grausam, dass auf der einen Seite ist, habe ich das auch immer als ja eine ganz paradoxe Gnade empfunden, dass man eben ab dem Zeitpunkt gar nicht mehr so wahnsinnig viel machen kann. Also Ergotherapie und Gedächtnissprechstunde und Tabletten und weiß der Deibel alles, das hilft nur sehr beschränkt. Und mein Mann hat sich dann mit einer sehr großen Klarheit auch in das Annehmen der Krankheit gestürzt. Und das beides hat uns, glaube ich, gut geholfen. Zu wissen, einerseits, es gibt gar nicht so wahnsinnig viel zu machen. Und andererseits, so habe ich das in dem Buch geschrieben, als ich ihm das damals erzählt habe, die haben vom Krankenhaus angerufen, die Laborergebnisse sind da, die Diagnose steht jetzt, es ist Alzheimer. Da hat er gesagt, wenn das mein Schicksal ist, dann bin ich auch bereit, das zu ertragen. Und dann dachte ich, puh, ach, ich weiß nicht, ob ich das mit einer ähnlichen Klarheit gesagt und vor allen Dingen dann auch gelebt hätte in den kommenden 6 Jahren. Aber das war so bei ihm.
Sie sind natürlich jetzt keine Ärztin, aber Sie mussten sich ja viel mit der Krankheit beschäftigen. Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen erklären, was macht diese Krankheit mit einem Menschen? Also was verändert sich zuerst und dann im Laufe der Zeit?
Vielleicht erkläre ich das so, wie wir das unserer 8-jährigen Tochter damals erklärt haben, die natürlich nicht wusste, was eine Vergesskrankheit ist. Und dann haben wir gesagt, stell dir vor, du bist auf einer Lichtung, gehst aus dem Wald, bist auf einer Lichtung auf der Wiese und da ist ein großer Berg mit Zetteln. Und der Wind, der weht immer den obersten Zettel weg und dann noch einen Zettel und noch einen. Und irgendwann ist der Zettelberg schon ziemlich abgearbeitet. Dann kann man nur noch die Erinnerungen, jeder Zettel steht für eine Erinnerung, aus der Kindheit abrufen. Und irgendwann sind auch diese Erinnerungszettel weggeweht. Und wenn alle Zettel weggeweht sind, dann stirbt ein Mensch. So hat sie sich das damals erklären lassen und kam mit diesem Bild auch ganz gut zurecht, weil das jetzt kein verharmlosendes Bild war, aber auch nicht so eins, was häufig in den Medien auch gemalt wird. Es kommt Nebel in den Kopf oder das Hirn frisst sich auf. Wir haben das eher mit dem Bild von dem Zettelberg versucht.
Aber ist es denn so, dass das dann auch zum Tod führt? Also der Tod, den Ihr Mann dann 5 Jahre nach der Diagnose gestorben ist, war auch eine Folge der Alzheimer-Krankheit?
Man stirbt nicht durch Alzheimer, sondern man stirbt mit. In dem Fall von meinem Mann war es eher ein epileptischer Anfall, den er dann bekommen hat, als er im Heim war. Die letzten 6 Wochen seines Lebens war er tatsächlich im Heim. Aber jetzt, wenn wir so den Bereich der ganz klassischen Schulmedizin verlassen, der ist gerne ins Heim gegangen, paradoxerweise, und hat sich da auch wohlgefühlt. Und trotzdem glaube ich, dass er irgendwo in seinem Körper gespürt hat, okay, jetzt ist der Kampf geschlagen, jetzt kann ich auch gehen. Also ob man das jetzt einen epileptischen Anfall nennt oder eine Erkenntnis, jetzt habe ich 6 Jahre durchgehalten, jetzt darf es auch gut sein, das müssen andere entscheiden.
Ihr Buch ist ja mehr oder weniger in zwei Teile geteilt, würde ich mal sagen. Der erste Teil ist eher so das Leben mit einem erkrankten, an Alzheimer erkrankten Mann und auch das Leben einer Mutter, die gleichzeitig noch Kinder hat und Geld verdienen muss und vieles mehr. Und der zweite Teil ist dann, so würde ich sagen, eher so das Leben einer Witwe oder einer Hinterbliebenen. Vielleicht fangen wir mal mit dem ersten Teil nochmal an, um darüber zu sprechen. Ich habe mich natürlich, die Frage oder diese Erkenntnis wird Sie nicht überraschen, habe gestaunt, wie Sie das alles gemacht haben. Also diese vielfältigen Aufgaben, nicht nur eben das Klarkommen müssen mit der Tatsache, dass die Liebe des Lebens eben krank ist und die Zettel, wie Sie sie jetzt in diesem schönen Bild gerade verwendet haben, immer weiter weggeweht werden, sondern eben die vielfältigen Aufgaben wie Kinder, wie verdienen, Geld verdienen, wie auch Pflegeaufgaben. Woher haben Sie die Kraft genommen? Was war Ihre Kraftquelle? Wie würden Sie das beschreiben?
Die Wahrheit ist, ich glaube, das Einzige, was ich besser konnte als viele andere, ist, dass ich das so aufgeschrieben habe. Sie würden es genauso machen. Jeder tupfen gleich, weil das so die Alternativlosigkeit mit sich bringt. Also man sagt ja jetzt nicht, oh, ich habe jetzt ein Lernentwicklungsgespräch für die 5. Klasse, das ist mir jetzt gerade zu viel, sondern man kommt, glaube ich, in so einen Hamsterrad-Rhythmus, wo man einfach macht, 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 bis der Tag irgendwann zu Ende ist. Ach, Scheiße, noch ganz schnell die Buntwäsche, dann darf der Tag zu Ende sein. Mist, die Maschine ist voll. Also noch schnell aufhängen und dann die Buntwäsche rein. Ach, und der Wäscheständer ist voll. Okay, dann hänge ich das über das Bad und kriege das anders irgendwie trocken. Ich nehme die Heizung, so laufen die Tage denn ab. Und tatsächlich, ich bin fest davon überzeugt, dass das nicht eine besonders große Kraftanstrengung war, sondern ganz viele kleine hintereinander, die sich einfach daraus ergeben, dass es notwendig ist.
Vielleicht könnte man das auch, aber trotzdem, wenn man sich jetzt, also ich versuche mal, so wie ich es im Buch gelesen habe, also es kommt, die kommen ja schon auch oft andere Menschen vor, die sie unterstützt haben. Also sagen wir mal die Nachbarin zum Beispiel.
Wollen Sie hinaus?
Und so weiter. Also ich meine jetzt nicht, dass sie, dass das ihre Kraft, ihre Kraftquelle gewesen sein muss, aber ich meine, man kann sich natürlich.
Doch, doch. Ja. Doch, doch. Marianne war eine große Kraftquelle. Das war oder ist eine Nachbarin. 2, 3 Häuser weiter und die kam dann immer und hat so auch ganz verrückte, vogelige Ideen gehabt. Ich weiß, dass sie einmal am Freitagabend, wo ich so wirklich abgekämpft war und wahrscheinlich tatsächlich gerade die Buntwäsche aufgehängt habe, da habe ich sie angerufen und sie so richtig voll gemöppert. Oh, ich kann nicht mehr und diese ganzen guten Wünsche nach viel Kraft und du musst auch mal an dich denken. Ich finde das so Mist. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und sie hatte mir ein lustiges Alzheimer-Bingo gebastelt mit all den Sprüchen, die ich in der Zeit auch viel bekommen habe. Ist das denn schon eine feststehende Diagnose? Wissen die Kinder schon davon? Man merkt doch noch gar nichts. Habt ihr es mal mit Kokosnussöl probiert? Du musst jetzt auch mal an dich denken. Ich bin immer für dich da. Und dann schrieb sie dazu, wenn du quer 3 hast oder längs 4, dann schreist du einmal Bingo und kriegst von mir eine Flasche Sekt. Und ich trinke jetzt gar nicht so wahnsinnig gerne Alkohol, aber auf diesen Alkohol, da habe ich mich tatsächlich immer sehr gefreut, weil das so für einen winzigen Moment dem Schicksal so ein Schnippchen schlagen ist. Und sie sagt immer dazu, oh, wenn du darüber redest, dann sag aber, dass ich solche Sprüche auch gebracht habe. Jeder würde die bringen und ich wahrscheinlich auch in einer ähnlichen Situation. Das ist einfach verwörterte Hilflosigkeit, die man in etwas Wohlmeinendes gießen will. Aber wenn man das eben 5-mal, 6-mal, 7-mal am Tag hört, du musst jetzt auch mal an dich denken, Buntwäsche, Buntwäsche, Buntwäsche. Dann kriegt man irgendwie das nicht mehr übereinander, dieses Wohlwollende und Wohlmeinende und tatsächlich die Realität. Und das hat die gut auflösen können mit ihrem Alzheimer-Bingo. Ich habe das geliebt, ich habe es geliebt, weil es ja so einen Moment Leichtigkeit in so eine Schwere reinbringt.
Aber wenn man jetzt mal fragt, Sie haben ja selbst gesagt, Ihre Nachbarin hat die Sprüche auch gemacht und man weiß auch gar nicht, wie man es besser machen soll, aber trotzdem hat die Nachbarin ja irgendwas besser gemacht. Also sie hat ja nicht, sie hat es ja irgendwie anders erreicht noch. Das finde ich schon mal eine interessante Frage. Vielleicht haben Sie eine Idee, was sie denn anders gemacht hat. Ja, irgendeinen Unterschied muss es geben.
Das erste war tatsächlich das sehr tabulose Fragen und darüber reden. Die hat auch am Anfang gesagt, du, was hilft dir denn? Was brauchst du? Das ganz offene Fragen, dann ist sie mit einer großen Portion Humor rangegangen und ich glaube, das Dritte, was für sie so sehr kennzeichnend war, die hat einfach gemacht, als sie irgendwann mitgekriegt hat, dass mein Mann schlechten deutschen Schlager mag. Da ist sie dann los und hat in ihrer Nachbarschaft einen Bandsänger, noch einen Sänger, einen Pianisten zusammengetrommelt und hat die bei uns im Haus versammelt, einmal im Monat. Und wir haben all die schlimmen Lieder, die man eigentlich heute nicht mehr singen darf, Wagen vor mir sitzt ein junges Mädchen, gesungen, einfach weil wir uns daran erfreut haben, dass mein Mann so gerne in dieser singenden Gesellschaft war. Und das ist vielleicht, ja, vielleicht ist auch in den Liederabenden, die hat Gemeinschaft erzeugt, die ist sehr tatkräftig gewesen, die ist mit einer großen Portion Humor, Ironie auch angegangen und gar nicht mit so viel Kopf, sondern eher mit Herz und Gemüt.
Jetzt kommt die Werbung. Über das Ende ist ein Podcast von Chrismon. Kennen Sie Chrismon schon? Schauen Sie auf jeden Fall unter chrismon.de mal nach. Hier dreht sich alles um das Leben. Glück und Unglück, Freude und Leid, immer mit Blick auf Lösung. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Bleiben Sie immer up to date, indem Sie unseren Newsletter abonnieren unter chrismon.de/newsletter.
Sie haben jetzt ja schon erzählt von diesen Liederabenden, die beschreiben Sie ja auch im Buch, und dass Ihr Mann das auch eben genossen hat, dass Sie gemerkt haben, dass ihm das gefällt. Und dann habe ich mich gefragt, vielleicht können Sie nochmal versuchen zu beschreiben, wie sich eigentlich die Persönlichkeit oder der Mensch verändert. Also woran merkt man das? Oder ich frage nochmal anders. Man merkt, finde ich, in Ihrem Buch, dass Sie Ihren Mann sehr geliebt haben, sowohl vor der Diagnose als auch danach. Und dann habe ich mich gefragt, wen liebt man? Also was ist sozusagen der Kern oder das Wesen des Menschen, den man liebt? Und wie verschwindet das oder verändert sich das auch im Zuge dieser Krankheit? War das immer die gleiche Person, die Sie geliebt haben?
Ja, ich glaube, den großen Kern, der ist schon geblieben. Der Kern aus so einer westfälischen Sturheit, aus einer großen Klarheit, aus einer großen Konsequenz, mit der er gelebt hat. Auch mit einer Stabilität, manchmal auch noch Humor, auch das kam noch manchmal vor. Ich weiß, dass wir ganz zum Schluss einmal fürchterlich lachen mussten, und er hat dann einfach der Spur nach mitgelacht, auch wenn er vielleicht den Witz gar nicht mehr so verstanden hat. Aber es kam eine ukrainische Bekannte, die überlegt hat, ob sie bei uns so eine Art Alltagshelferin macht, und die konnte nicht gut Deutsch und wir natürlich kein Ukrainisch. Deswegen haben wir uns immer mit dem Sprachcomputer unterhalten. Und sie fragte dann, hat ihr Mann eine bestimmte Diät, die er essen muss? Und die Wahrheit war, zu der Zeit aß mein Mann literweise Pudding. Vanillepudding, Schokoladenpudding, völlig egal, Hauptsache Pudding. Und deswegen guckte ich so ein bisschen bei der Frage nach Diät sie kuhäugig an und sagte, mein Mann liebt Pudding. Und wir redeten dann weiter, und sie erzählte auch durchaus von den Wirren des Krieges, und auf einmal schoss es aus ihr so heraus, ihr Mann mag Putin? Und ich musste den Sprachcomputer sehr böse angucken. Nein, nein, Pudding. Pudding mochte er, nicht Putin. Und bei solchen Sachen hat er einfach trotzdem hinterher mitgelacht, und er wäre früher der Erste gewesen, der angefangen hätte, schallend darüber zu lachen. Und dann reicht es vielleicht auch, die Erinnerung zu haben, wie das früher war.
Also ich meine, jetzt für Sie hat es dann gereicht, die Erinnerung zu haben, wie es früher war, oder für ihn, er hatte das irgendwo noch unterbewusst drin, so wie es früher gewesen wäre?
Auch eine gute Frage, die ich aber nicht beantworten kann, weil ich ja tatsächlich nicht weiß, wie ein Alzheimer-Kranker lebt. Ich kann nur beobachten, ich habe Rhetorik studiert, deswegen ist Sprechen und Sprache für mich immer so ein ganz spannendes Feld. Ich habe so beobachtet, wie die Kommunikation in so kompensatorische Sprache sich verändert. Also er hat immer mehr der Spur nach geredet, auch gerne mit Sprüchen, muss ja, oder naja, was soll's, kann man nichts machen. Wie er selber damit klarkommt, da hat er uns auch in gewisser Weise verschont, dass wir nicht damit behelligt wurden. Ich ahne, dass das eine ganz ungeheure Qual für ihn war, sich beim Auflösen noch selber zuzuschauen. Aber als Mediziner wusste er wahrscheinlich sehr glashart, das Rudel um mich herum hat genug damit zu tun, den Alltag hinzukriegen. Ich gehe mit meiner Selbstwehleidigkeit, und das meine ich jetzt nicht zynisch, gehe ich nicht noch denen auf den Geist.
Ihr Mann war jetzt noch relativ jung, aber heutzutage, Leute werden immer älter und viele haben ja Angst davor, sagen, dement zu werden. Und man hört dann oft, dass man ja auch Angst davor hat, eben nicht mehr man selbst zu sein oder sozusagen die Persönlichkeit zu verlieren. Aber das würden Sie sagen, war bei Ihrem Mann nicht so. Das höre ich jetzt eher so raus, dass er blieb schon er selbst, auch wenn sich das alles so verändert hat.
Ich glaube, für ihn wäre vorher, und wenn er jetzt über seine eigene Krankheit rückblickend was sagen könnte, war der Verlust von Autonomie das viel größere Aufgeben als der Verlust einer Persönlichkeit. Also der Moment, wo er mir seine EC-Karte gibt und sagt, heb du für mich Geld ab. Der Moment, wo er sagt, ich fahre jetzt nicht mehr Auto. der Moment, wo der Pflegedienst zweimal am Tag kommt und ihm die Tabletten gibt. Es sind ja viele kleine Momente eines Autonomieverlustes. Und es klingt blöd, aber das ist, glaube ich, auch für einen Arzt ein Autonomieverlust, ein Identitätsverlust, wenn auf einmal der Pflegedienst ihm die Tabletten gibt, wo er doch eigentlich 20, 30, 40 Jahre lang gesagt hat, welche Tabletten welcher Patient nimmt. Ist das Abgleiten in die Hilflosigkeit unter Umständen die größere Herausforderung? Und jetzt bin ich mal ein bisschen spießig, vielleicht sogar auch für Männer noch ein Stück mehr, weil die ja mit der Identität leben, ich sorge für meine Familie, ich sorge für meine Kinder, ich verdiene den Lebensunterhalt. Mein Mann war Nephrologe und früher auch mal Notarzt. Da kommt man an und löscht den Brand. Ja, man kommt und bringt Ordnung in ein Chaos. Und auf einmal mit dieser Krankheit wird er selber zum Chaos. Das ist, glaube ich, wirklich ein schwerer Perspektivwechsel.
Nochmal auf diese Frage, die ich vorhin schon so halb gestellt habe, zurück. Man sagt ja heutzutage oft so als ein moderner, naturwissenschaftlich denkender Mensch, dass unsere Persönlichkeit irgendwie in unserem Hirn steckt, ja. Also wir sind unser Hirn. Das gibt ja sogar tatsächlich in der Philosophie solche Aussagen. Aber wenn man jetzt das Denken und die ganzen Gehirnaktivitäten so stark leiden, aber man trotzdem der gleiche Mensch noch so bleibt, so wie ich sie jetzt irgendwie verstehe, haben Sie eine Idee, wo dann diese Identität jetzt mal natürlich nicht wissenschaftlich, aber so emotional zu verorten ist, wo steckt das? Oder wo haben Sie es bei Ihrem Mann gefühlt, dass es steckt?
Das Gedächtnis ist ja zum Beispiel nicht der Bereich, der für die Gefühle verantwortlich ist. Und die Verarbeitungsgeschwindigkeit, mit der ich eine Information aufnehme und hirnlich verstoffwechsel, ist ja auch wieder ein anderes Areal als, ja, als wirklich die reine Gefühlsebene. Vielleicht muss man da neurologisch ein bisschen unterscheiden. Also, ja, das Gedächtnis und die Sprachfähigkeit und die Verarbeitungsgeschwindigkeit, das hat alles nachgelassen, stark nachgelassen. Aber er hat uns zum Beispiel bis zum Schluss noch erkannt. Und das war ein ganz großes Geschenk, ein ganz großes, das er uns gemacht hat, dass er nicht erst gegangen ist, nachdem er keinen mehr von seinen Lieben erkannt hat. Jetzt müssten Sie tatsächlich einen Neurologen mal fragen, ob ich hier gerade Blödsinn erzählt habe oder Kappes. Aber ich glaube, es sind tatsächlich unterschiedliche Bereiche im
Ja,
Hirn.
nee, Sie haben, ich glaube, die Frage kann man durchaus diskutieren, ohne diese, natürlich dann letztendlich, wenn man das naturwissenschaftlich beschreiben will, harten Fakten braucht man sie schon, aber ich meinte ja eher sagen, dass wir oft uns ja über das Denken definieren und über unsere Sprache. Und Sie haben jetzt ja schon gesagt, das Fühlen, die Emotionen und so weiter, die spielen ja auch eine große Rolle und die verschwinden offensichtlich nicht im gleichen Maße bei dieser Krankheit. Wenn man eben nach der Persönlichkeit sucht, dann kann man die natürlich auch in diesem Bereich gut verorten. Also es ist ja, wenn man es jetzt mal in alte Wort übersetzen möchte, so ein bisschen die Frage nach der Seele. Wo steckt denn die Seele des Menschen? Ja, das nennen wir heute oftmals mit Vorbehalten nur so, aber auch in der neueren Philosophie, so würde man ja auch die Seele nicht mehr als irgendeine Substanz im Menschen bezeichnen, sondern es ist auch ein Teil, der im Kopf irgendwie im Gehirn steckt, aber eben etwas anderes ist als nur Gedanken, ja, sondern eben ja das Selbstbewusstsein, wie auch immer man es beschreiben möchte. Und danach habe ich quasi mehr oder weniger gefragt, ob das auch verloren geht oder nicht. Und wenn ja, wie man es merkt, oder wenn nein, wo es denn dann noch sein könnte.
Da hatte mein Mann früher, als wir uns kennengelernt hat, mal eine interessante Untersuchung mitgebracht und gezeigt, dass man tatsächlich versucht hat, einmal die Seele zu messen. Das kennen Sie bestimmt, dass man Sterbende kurz bevor sie gestorben sind und kurz danach gewogen hat, wo ich immer dachte, krass, also was sind das für Wagen, die so ein ganzes Bett oder so denn einfach noch. Und man rausgefunden hat, dass wirklich der Moment zwischen vorher und nachher sterben, ich weiß die Zahl nicht mehr genau, 42 Gramm, irgendwie sowas betrug. Und man seitdem gibt es wenige Wissenschaftler, die glauben, die Seele hätte ein exaktes Gewicht, was ich ganz spannend fand, dass mir das so naturwissenschaftlich angehauchter Arzt wie Nierenfacharzt, Nephrologe, dass der mir das mitgebracht hat. Ich habe die Seele immer versucht, woanders zu suchen. Also seine Haut, die hat sich immer noch gleich angefühlt. Der Geruch, der hat sich nicht verändert. Wenn man ganz tief in die Augen guckt und gar nichts anderes drumherum wahrnimmt, dann war das immer noch der gleiche See, in den ich früher auch gesprungen bin. Also vielleicht muss man aufhören, die Seele nur im Kopf zu verorten, sondern eher, tja, am ganzen Körper mal danach zu gucken. Vielleicht haben wir zu lange mit dem Kopf versucht, der Seele beizukommen und müssen eigentlich eher versuchen, sie im Körper zu entdecken.
Das ist ja auch die Angewohnheit, die immer noch viele Leute haben oder die sich in so alten Bräuchen auch tradiert, dass man das Fenster öffnet. Ja, also ich meine, auch wenn man weiß, da fliegt jetzt nicht wirklich was raus, aber irgendwie macht es einen Unterschied, den man nicht, wahrscheinlich auch nicht naturwissenschaftlich dann genau bestimmen könnte. Aber ja, es bleibt ja eine Tatsache, dass es einen Unterschied macht für die Menschen, wenn sie das Fenster öffnen.
Ja, und ich mag dieses Festhalten an solchen alten Ritualen, die keinem Menschen schaden, keinem, aber irgendwie so die Gewissheit geben, das haben Millionen und Abermillionen Menschen schon vor mir gemacht und werden viele, viele Millionen nach mir machen. Also dieses Eingebettetsein in so einem Ritual, das mag ich sehr.
Sie haben jetzt vorhin schon gesagt oder erzählt, selbst erzählt, dass Ihr Mann ja später dann auch im Heim war, nachdem Sie ihn lange auch zu Hause gelassen haben, sage ich jetzt mal. Also Sie sich da in gewisser Weise auch gewehrt haben gegen die Vorschläge, die immer wieder auf Sie zukamen, Ihren Mann doch in, wie heißt es, glaube ich, Fremdbetreuung oder so ähnlich heißt es, glaube ich, im Buch zu geben. Aber was hat denn dann schließlich den Ausschlag gegeben, dass Sie diese Gegenwehr, sage ich jetzt mal, dann aufgegeben haben?
Ich war 1,5 Jahre zu spät. Also das hätte man auch früher machen können. Ich glaube, ich war genau zum richtigen Zeitpunkt, weil mein Mann das nicht mehr als ein Abschieben, Weggeben, Fremdbetreuen empfunden hat. Der hat sich sehr, sehr wohl gefühlt und aufgehoben. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, da überlegen sie nicht mehr, der ist dann einfach da. Und da sind viele kleine Ereignisse vorher gewesen. Er ist mal sehr lange weggelaufen. Das war, glaube ich, tatsächlich diese 1,5 Jahre vorher. Da hat die Polizei ihn gesucht mit Hubschrauberstaffeln und Wärmebildkameras und Hundeführern. Es gibt so viele kleine Ereignisse und irgendwann ist der Tag da, wo man denkt, okay, jetzt hilft es nicht mehr zu verhandeln, mit wem auch immer. Es ist einfach eine ganz eindeutige Situation. Und die ist bei jedem anders. Also ich bin mal eingeladen worden, da konnte ich dann nicht kommen zu einem Lesekreis. Und meine Tochter ist stattdessen hingegangen und hat tatsächlich aus dem Buch ihres Bruders vorgelesen. Das fand ich ganz rührend. Und es hat dann hinterher eine Teilnehmerin aus dem Kreis zu ihr gesagt, na, du weißt aber schon, dass dein Vater vielleicht noch jetzt leben würde, wenn ihr ihn nicht weggegeben hättet. Und das fand ich gleichermaßen grausam wie auch wenig hilfreich.
Das kann man sagen, ja.
Weil das in einem Kreis war von lauter Leuten, die ähnliche Fragestellungen ja gerade mit sich durchringen und mit sich verhandeln. Und ich finde beide Standpunkte falsch, dieses ganz apodiktische, er ist in fremder Betreuung besser aufgehoben und auch dieses, wo soll es besser sein als zu Hause. Beide Extreme stimmen nicht, sondern man muss so sehr fein für sich entscheiden, ab wann schlägt das Pendel um. Und dann ist es auch gut. Ich glaube, ehrlicherweise keiner macht es sich leicht mit so einer Heimunterbringung. Ich könnte jetzt so merkantil sagen, das hat ja auch was mit den Kosten zu tun, die so ein Heimplatz kostet. Aber es gibt den Augenblick, da gibt es einfach kein Zurück mehr.
Als ich das jetzt gehört habe von der kleinen Anekdote mit ihrer Tochter und der Frau, die dann sagte, er würde vielleicht noch leben, wenn man ihn nicht ins Heim gegeben hätte. Und vielleicht war sie ja einfach jemand, der noch länger dran festgehalten hatte und es war so eine Art von Selbstrechtfertigung für das eigene Handeln. Das ist ja dann oft so, weil wie kann man sonst so einen ja wirklich auch grausamen Spruch machen?
Er war nicht nur grausam, sagen wir so, sondern da steckt ja auch ganz viel Selbstermächtigung drin, ich schaffe das noch eine Weile. und ich brauche auch eine Rechtfertigung für diesen unfassbaren Kampf, den ich zu Hause habe. Und diesen Spruch nur grausam zu lesen, wird der Frau nicht gerecht. Da steckt auch eine ganz große Pflicht drin, da steckt eine große Liebe drin, demjenigen, dem sie das angedeihen lässt. Da steckt ein bisschen Taktlosigkeit drin. Auch
ich meinte
das
jetzt auch eher grausam in Richtung auf ihre Tochter hin, nicht für sich selbst. Sondern
ja, aber die konnte damit um. Das war, ich habe dann gefragt, was hast du denn gemacht? Ich habe mir einen Nusskeks geholt mit Schokolade, der war lecker. Also muss man vielleicht nicht ganz so auf die Goldwaage ja. legen, sondern man muss genau hören, was sagt die Frau in dem Moment über sich aus. Und das ist ja eine ganze Menge gewesen.
Jetzt sind wir schon fortgeschritten der Zeit, aber ich hatte ja gesagt, ihr Buch hat so meinem Lesen nach so zwei Teile. Das eine ist das, worüber wir jetzt noch lange ja geredet haben, das Leben mit dem kranken Mann. Und dann eben der zweite Teil, das Leben danach, nachdem er gestorben ist. Sie schreiben ja dann auch davon, dass sie wieder frei geworden sind, zum Beispiel frei für schlechte Laune und für andere Dinge. Man sagt ja auch oft, dass der Tod von einem Angehörigen nach langer Pflegezeit, nach langem Leiden für die Hinterbliebenen eine Erleichterung ist. Ist das aber auch wiederum so ein schwieriges Wort, weil das hört sich dann so positiv machend an. Können Sie mit dieser Aussage was anfangen oder wenn Sie sagen, nee, so kann man es auch nicht sagen?
Wenn man jemanden so lange pflegt oder begleitet, dann trauert man ja vorab, ja, und das ist ein anderer Tod, als wenn jemand aufs Motorrad steigt und einen Unfall hat und einfach nicht wiederkommt. Wir haben schon vorab getrauert und ich glaube, mit diesem wahnsinnigen Hamsterrad, Stichwort Buntwäsche, voller Wäscheständer, da muss man erstmal gucken, wie man mit so einer Deadrenalisierung wieder zurechtkommt. Das finde ich, auf einmal fallen so ganz viele, viele, viele Aufgaben weg. Und auch viele Aufgaben, die da sind, die kann man gar nicht sofort erledigen. Ich weiß, dass das Heim, in dem mein Mann war, wahnsinnig, wahnsinnig nett war. Die haben mir ein bisschen Zeit gelassen, bis ich diesen scheiß Koffer von ihm wieder abgeholt habe. Was für eine ekelhafte, doofe Arbeit, da hinzufahren und den Koffer mit den letzten Sachen wieder abzuholen. Und als ich das getan habe, da stand er erstmal sehr anklagend ein, zwei Tage bei uns im Flur und keiner hat sich gerührt, jetzt den Koffer auszupacken. Und alleine unser Hund, den wir hatten, der hat beschlossen, so, das riecht nach dem Herrchen, ich bleib jetzt direkt neben dieser Duftquelle sitzen, zwei Tage, vielleicht, kommt ja dann auch das Herrchen zurück, wenn das schon so verführerisch nach ihm riecht. Und das war ein ganz, ganz rührendes Bild, dass der Hund sich da nicht von dem Koffer hat vertreiben lassen. Aber man sitzt denn da und denkt, naja, ob ich den jetzt heute auspacke oder nächsten Monat, ist auch egal.
Wie haben Sie das dann gemacht, dieses Wieder-Zurückfinden in ein Leben nach dieser Adrenalin-Ansammlung, so wie Sie es ja jetzt gerade selbst genannt haben?
Na, da sind natürlich drei Kinder in der Pubertät eine große Hilfe, weil das Lernentwicklungsgespräch inzwischen Klasse 9, das steht ja trotzdem an. Und die haben jeden Tag, haben diese kleinen Biester Hunger und wollen richtig was gekocht haben. Und gerade wenn sie Jungs in der Pubertät haben, die dann in die Massephase kommen, reicht das auch nicht zu sagen, ja, wir essen mal einfach einen Müsli-Riegel oder so. Also Kinder schenken einem ungewollt schon die Pflicht der Struktur. Und ich finde, die Pflicht der Struktur ist auch eine große Gnade. Das wäre ich allein gewesen, boah, hätte das wahrscheinlich schlechter ausgesehen.
Die ganzen Aufgaben eben doch nicht nur als Belastung, sondern eben auch als Hilfestellung. So verstehe ich Sie.
Ja, das ist ein Korsett, ja.
Weil man das ja heutzutage eher oft so, es wird, oder was heißt heutzutage, es hört sich so kulturpessimistisch an, wenn ich das sage, aber so, man redet ja oft darüber so, dass, ach, hätte ich nur die Möglichkeiten, das und das zu tun und wäre nicht in diesen ganzen Aufgaben gefangen. Aber so wie ich das Gespräch jetzt zwischen uns verstehe, ist es doch auch, kommt da doch raus, was für eine, ja, Erleichterung oder zumindest Hilfestellung, so Aufgaben eben doch auch sein können. Und dieses ganz ohne Sein auch den Menschen überfordern oder zumindest in schwierige Situationen
Sehr,
bringen kann.
sehr helfen. Und Sie haben es ja vorhin schon gesagt, ich habe in meinem Zweitjob auch noch eine Berufsberatung. Das heißt, zu mir kommen junge Mütter nach der Babypause und suchen einen neuen Job. Und da ist durch die Krankheit was sehr Erstaunliches passiert. Eigentlich denkt man ja, puh, die hat genug Sorgen auf dem Kasten, wenn da jetzt auch noch Kunden kommen, die eigentlich ein bisschen nach Purpose suchen im Job. Das muss ja wahnsinnig zynisch der auf den Wecker gehen. Das Gegenteil war der Fall. Und das Gegenteil ist auch heute noch der Fall. Ich glaube, ich kann fremde Probleme deutlich besser tragen als früher. Und das ist nicht einmal so gewesen, dass ich dachte, na, also du mit deinen Pille-Palle-Problemen musst mir jetzt nicht kommen, sondern meine Großmutter hat immer gesagt, unter jedem Dach ein Ach. So ein bisschen tatsächlich hat mir das geholfen, wenn mir auch andere von ihren Problemen erzählt haben. Und ich habe mir abgewöhnt, tatsächlich die zu bewerten nach Wichtigkeit oder Dringlichkeit oder Relevanz. Damit kommt man nicht weiter, glaube ich, im Leben. Und so hat tatsächlich die Krankheit was ganz Paradoxes bewirkt. Ich glaube, als Journalistin frage ich tabuloser nach. Als Jobberaterin komme ich mehr und schneller auf den Punkt eines Menschen, der vor mir sitzt und eine Idee braucht. Und auch im Umgang mit meinen Kindern habe ich so eine eingebaute, atomkriegssichere Intuition. Wann wird es wichtig? Also wann muss ich auch alles stehen und liegen lassen? Selbst wenn die Suppe überkocht und mich dem Wichtigen zuwenden. Das Wichtige kann manchmal wirklich nur ein Gesichtsausdruck sein oder so eine beiläufige Handbewegung. Und ab wann kann ich auch mal fünfe gerade sein lassen und sagen, das schaffst du schon auch alleine, du brauchst mich dafür nicht.
Sie schreiben ja am gegen Ende des Buches auch, wie ich finde, sehr eindrücklich, wo Ihnen Ihr Mann überall noch begegnet. Zum Beispiel in dem Humor, sage ich jetzt mal, den Ihre Kinder so ähnlich haben, wie er ihn hatte, oder in so Sprüchen, die dann noch gemacht werden, wie "Kannst du machen? Nichts" ist so einer der Lieblingssprüche gewesen, der dann immer noch vorkommt. Das habe ich mir dann gedacht, ist ja auch eine Form von Leben nach dem Tod eigentlich ihres Mannes. Ja, so lebt er noch weiter jetzt, in ihrem Leben.
Der Humor, das ist ein unglaublicher, vielleicht ist das das allerschönste Erbe. Wenn ich an meinen Kindern sehe, dass sich sein bösartiger Humor in ihnen, dass der in ihnen weiterträgt. Mein Sohn ist neulich mal gefragt worden von einem ganz renommierten Juristen, sehr schlagfertig, sehr eloquent. Der bekam von ihm das Buch überreicht und sagte, oh, du hast ein Buch geschrieben über deinen Vater. Darf ich fragen, wie es deinem werten Herrn Vater heute geht? Und da habe ich so einen Moment die Luft angehalten und gedacht, ups, was sagt denn jetzt mein Sohn? Und der guckte ihn stahlgerade an und sagte, es ging ihm schon mal besser. Und das sind so Momente, wo alles von mir auch abfällt, weil ich denke, wer so eine Replik auf so eine Frage, die nicht böse gemeint war, aber so ungewollt taktlos war, wer darauf so frisch antworten kann, der umarmt ein ganz klein bisschen mehr das Leben, als ich das immer befürchtet habe, dass das so passiert. Und in solchen Augenblicken, da gucke ich jedes Mal nach oben und denke, siehste, gut gemacht, hast du denen doch noch was beigebracht. Und das feiere ich mit denen auch, dass ich dann sofort sage, das hast du von deinem Vater, das hast du von deinem Vater. Und die freuen sich dann auch, wenn wir ihn auf diese Art und Weise lebendig halten.
Sie haben jetzt gesagt, dann schauen Sie nach oben, aber an irgendeine Form von anderem Leben nach dem Tod. Glauben Sie an sowas?
Ich bin christlich erzogen, ich lebe auch die christlichen Werte. Ich finde auch wichtig, dass es einen Ort gibt, wo wir ihn jetzt besuchen können. Ich finde die kulturelle Erfindung eines Friedhofs was sehr, sehr Gutes und was sehr Heilendes. Ich glaube auch, mir hat das früher meine Mutter immer so ganz physikalisch erklärt, keine Energie geht verloren, jede Energie wandelt sich um. Also an all diese Indizien glaube ich so. Ich glaube jetzt nicht sehr daran, dass mein Mann runterschaut und jede 5 kommentiert oder so. Also so eine Direktverbindung, das ist mir ein bisschen das Metaphysische zu sehr verweltlicht. Aber ich kann gut damit leben, dass ich mir vorstelle, irgendwo wird ein Teil seiner Energie jetzt sein, wo immer das auch ist.
Ich glaube, das war jetzt auch ein schönes Schlusswort. Das ist ein schönes Bild und eins, mit dem ich auch sehr viel anfangen kann. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Seifert.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war über das Ende Folge 18. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder gefallen. Lassen Sie uns 5 Sterne da, abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Beim nächsten Mal spreche ich mit dem Philosophen Wolfram Eilenberger. Ist Ihnen ein Satz hängen geblieben? Wollen Sie mir einen Gast vorschlagen? Dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie mir und Chrismon auf Instagram, um immer up to date zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig, Ihr Konstantin Sacher.